Guten Abend, Herr Meier.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um erstmal über die Normal Miete zu sprechen, wie letzte Woche versprochen, in unserer, wie ich finde, eine unserer gelungensten Folgen letzte Woche. Um dann noch später auf einen weiteren Begriff zu sprechen zu kommen, nämlich das Gaslighting, ein neuer Shootingstar am Himmel der Küchenpsychologie-Begriffe.
Ich weiß nicht ganz, wie es dir da geht, aber wenn du Gaslighting sagst, ich muss immer an die Explosion aus Fight Club denken, wenn er sein eigenes Apartment gesprengt hat.
Ich muss einfach nur an jemanden denken, der Laternen anzündet.
Ja, es liegt irgendwo dazwischen, was gemeint ist, aber wir kommen später, denke ich, drauf zu sprechen. Ich konnte mich nur nicht zurückhalten und musste unbedingt diesen Fight Club-Teil bringen.
Keins von alledem ist natürlich eigentlich gemeint, sondern es ist ein Begriff, der aus der Psychologie kommt und einmal als die neue interessante Sau durchs Internet getrieben wird, könnte man so sagen. Der Begriff ist in Deutschland erst im Kommen. Das heißt, wir beweisen uns mal wieder als die Avantgarde der neuesten Internettrends. Wir haben schon die Incels gemacht, bevor die irgendjemand kannte. Wir haben über Karens gesprochen, als das gerade Brand New Shit war und der Begriff erst aufkam. Das ist jetzt anderthalb Jahre her in etwa.
Ja, wir machen das schon überraschend lange.
Und jetzt kennt jeder Karens, aber wir kannten sie schon, bevor es cool war. Also auch, sagen wir mal, spitzt die Ohren, ihr könnt mit uns zur Avantgarde der Internettrends gehören. Wir werden heute auch ein bisschen Spaß haben, nämlich letzte Woche waren wir für unsere Verhältnisse wirklich sehr gut vorbereitet, genau das richtige Maß an Vorbereitung, so dass es noch spontan genug ist, aber doch ein bisschen Plan dabei ist und wir wissen, was wir tun. Heute ist das nicht der Fall.
Und sind ein bisschen die Stelzen weggebrochen im letzten Moment, könnte man auch sagen. Also
Richtig.
sind wir heute ja ein bisschen im Blindflug unterwegs und gucken mal, was da so bei rauskommt.
Wir haben ein paar Geschichten mitgebracht, ein paar aus dem Internet, ein paar aus dem realen Leben, so zwei. Wir haben ein paar Begriffe mitgebracht und ein paar Ideen, was wir dazu sagen könnten. Wir schauen mal, wie wir so zurechtkommen. Am besten fangen wir an mit dem Normal Meter. Das ist ja noch das, was wir quasi nachliefern wollten. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen. Vielleicht eine kleine Wiederholung. Letzte Woche war Don't Rock the Boat. Es ging um den Ausdruck im Englischen Don't Rock the Boat und es ging um einen Post, wo jemand sagte, wie unfair das ist, weil in Situationen, wo das zu einem gesagt wird, es sind auf jeden Fall bestimmter Familienstrukturen, die sich als psychisch missbräuchlich beschreiben lassen, so ist, dass man gar nicht derjenige ist, der die Aufregung reinbringt, der auf dem Boot immer hin und her rennt und auf und ab springt, sondern the crazy lady over there.
Ich fand auch sehr gut, was die Autorin zum Schluss gesagt hat. Das Einzige, was die Familie sieht, you are the one not helping. Und dadurch haben sie den Eindruck, sie wäre the one who rocks the boat.
Weil die Familie permanent damit beschäftigt ist, das quasi zu stabilisieren.
Ja.
Und deswegen bist du natürlich in dem Moment, wo du nicht mehr mitmachst, derjenige, der nicht mehr mitmacht, der keine Arbeit macht, der nicht hilft.
Genau, und das ist, glaube ich, eine.
Man hat doch gerade ein Problem, aber warum hilfst du denn
Ist
nicht?
es ein Teil ganz normaler sozialer Zuschreibung,
Ja.
könnten wir sagen. Wenn wir ein Problem haben oder etwas tun wollen, etwas organisieren wollen und jemand verweigert sich diesen Konventionen, den Abläufen, dann stört diese Person die Abläufe. Das
So.
funktioniert dann alles nicht so richtig. Also ist sie das Problem, ganz egal, was sonst noch so passiert. Sie spielt nicht mit, sie ist das Problem.
Und wie man dieses Phänomen unter anderem im Internet nennt, in den entsprechenden Subreddits, ist, die haben einen gebrochenen Normal Meter. Your normal meter is broken. Leute, die dann nur noch sehen, dass die Person, die gar nichts tut, diejenige ist, die Böses tut. Und nicht die Person, die das eigentlich macht und die Unruhe reinbringt, die wissen einfach gar nicht, dass das eine unnormale Situation ist.
Was wir sehr schön in der zweiten Geschichte gesehen haben, mit dem jungen Mann und dem angeblich stinkenden Zimmer,
Ja.
der die ganze Zeit von seiner Mutter terrorisiert wurde, den so ganz seichte Zweifel, ganz vorsichtige Zweifel kamen, dass da was im Argen ist, dass da was nicht stimmt. Aber gleichzeitig war er gefangen eigentlich in dieser Spirale aus Abhängigkeit, Schuldvorwürfen und ja, einem broken normal meter.
Und ich habe schon am Ende der letzten Folge ein bisschen davon erzählt, dass ich immer weiß, bei den Posts, wo dann am Anfang kommt, also in irgendwie diese missbräuchliche Familienstrukturen Subreddits, wenn da jemand einen Text anfängt mit den Sätzen, bei mir ist es ja nichts so Schlimmes, ich weiß nicht so genau, ich habe da nur so ein bisschen die Vermutung, dann weiß man schon immer, man kann sich jetzt das Popcorn nehmen, weil da kommt ein echt fieser Shit, also meistens will man dann auch irgendwann kein Popcorn mehr essen, weil es echt nicht so witzig ist. Aber meistens kommt da was Krasses. Und meistens sind das dann Leute, die in diesen Subreddits entdecken, oh Scheiße, meine Familie ist ja total missbräuchlich und das bin ja gar nicht ich, der das Boot in die Unruhe bringt, sondern all die anderen. Und wir versuchen permanent, das nur irgendwie zu halten und zu stabilisieren und zu überleben.
Es ist auch so ein kleines bisschen wie in der Redewendung, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja. Also wir sind viel zu stark davon betroffen. Es ist viel zu alltäglich. Es sind die gewohnten Abläufe für uns.
Mhm.
Und was bezeichnen wir häufig als normal? Das Alltägliche, das Gewohnte. Wenn jetzt gesagt wird, your normal meter is broken, dann heißt das, du bist nicht auf derselben Wellenlänge eigentlich, was gesellschaftlich als normal verstanden wird. Deine familiären Beziehungen sind definitiv daneben. Ich zögere deswegen, weil ich nicht Ausdrücke wie krankhaft oder sonst irgendwas benutzen will. Das bringt uns in eine falsche Richtung. Aber es ist, das Normal Meter macht so schön die Perspektivität des Ganzen deutlich. Wie Leute auf etwas schauen, wie sie etwas wahrnehmen, wie sie das bewerten, was sie für den Standard halten.
Richtig. Und das sind oft Dinge, wo dann alle, die von außen gucken, einfach nur denken, wie kannst du das nicht sehen?
Ja.
Wieso siehst du das nicht? Weil es für uns von außen betrachtet so völlig offensichtlich ist. Wie in dieser einen Geschichte, die wir letzte Woche vorgelesen haben, mit dem jungen Mann und der bösen, krassen, fast schon böswillig wirkenden Mutter. Wir haben eine Geschichte, die, glaube ich, an der Stelle ganz gut passt. Es ist ein kleiner Post darüber, über den Moment, wenn der kaputte Normal Meter in einem gewissen Sinne nicht mehr funktioniert, also repariert wurde, könnte man sagen.
Ja, das.
Oder der kaputte Normal Meter kaputt gemacht wurde.
Ja, wenn Leute eine Erleuchtung erleben oder eine neue Sichtweise, genau, auf eine bekannte Situation.
Doch, es ist viel eher wirklich, es ist den Normal Meter kaputt machen, das den dann wieder herrichten, ist eine ganz andere Angelegenheit. Aber man, ja, muss, stimmt. Man muss den kaputten Normal Meter kaputt machen.
Ja.
Über diesen Moment wollen wir jetzt sprechen. Das ist ein Moment, der das doch sehr, sehr gut einfängt.
Mhm.
Der Moment, in dem einem Bob begegnet. Please say something. The last time I sat in my dad's lap, I was 18 years old. He was talking to me like I was 5. And had convinced me I had lied about damaging my brother's car because I told my brother before I told him. He was doing a sickly baby voice about how I should be disappointed in myself when his friend, Bob, chimed in with one short sentence that forever changed my life. It's weird that you still force her to sit in your lap. That moment ruined my father's life. Suddenly, the facade of perfect dad had crumbled, and one of his favorite offense tactics was forever marred as weird. he could no longer force me to sit in his lap without weird hanging over our heads. As a result, he never once asked me to sit in his lap again. His friendship with Bob was irreparably damaged, and I've never seen him again. I moved out a little over a year later. Bob, you were my fucking hero. All it took was for another adult to goddamn say something. To shame him for just a moment. To make him question his own perfection.
Ich finde es sehr schön, was du vorhin in unserem Vorgespräch gesagt hast. Dieser Post hat keine Eskalationsdramaturgie.
Nein.
Er fängt bei 200 an.
Ja.
Und wird erst zum Schluss hin ein bisschen langsamer. Aber es gibt keinerlei Beschleunigung.
Ja. Das ist schon der erste Satz. The last time I sat in my dad's lap was I was 18 years old.
Ja.
Ist ein sehr guter Anfangssatz.
So eine My Little Daughter Situation, ja. Wenn sie überhaupt keine My Little Daughter mehr ist.
Richtig. Aber das ist einfach eine, finde ich, sehr, sehr schöne Beschreibung, wie das so passieren kann. Das muss nicht immer so eindrucksvoll sein und so weiter. Wahrscheinlich war es in dem Moment auch gar nicht so eindrucksvoll und ist erst im Nachhinein für sie zu einem Moment geworden, den sie identifizieren konnte.
Ja, es ist ein Wendepunkt.
Es ist wieder ein Ereignis. Während es passiert, merkt man ja, das gar nicht.
Ich wollte auch Ereignis sagen.
Es ist gar nicht so groß. Genauso als der erste Lockdown war, wir dachten, wir bleiben alle 2 Wochen zu Hause und gut ist. Aber was haben wir jetzt? Das ist ein Ereignis, Leute. Wer dazu mehr wissen will, unsere Zombie-Viren-Apokalypse Folge Nummer 2 beschäftigt sich mit dem Ereignisbegriff. Also müssen wir da gar nicht weiter drauf eingehen, haben wir schon erklärt. Das hier ist auf jeden Fall ein persönliches Ereignis. Aber auch die funktionieren genauso. Während sie passieren, sind sie gar nicht so groß, aber im Nachhinein gewinnen sie Bedeutung. Und es wird noch viele andere kleine Momente gegeben haben, wo sie halt irgendwie checkt, da ist was nicht in Ordnung.
Ja.
Und das ist etwas, was dauert. Das ist etwas, was viele dann zum Beispiel bei Reddit zum ersten Mal erfahren. Was sehr, sehr schön ist, dass es diese Communities gibt, die genau das tun. Dann auch mit irgendwie Hilfsangeboten, mit Texten und ja, natürlich posten können und mit Leuten drüber reden, zur Seite stehen. Das ist schon ganz cool.
Hier haben wir eine Geschichte, wo wir keine Boat-Rocking-Dynamik vorher haben. Ja, es gibt keine Crazy Lady running left to right, jumping up and down, sondern wir haben Bob, der aus dem Nichts kommt, an dem Boot rüttelt, alle fallen ins Wasser und es ist gut, dass sie ins Wasser gefallen sind.
Ich glaube, Bob hat eher kurz das Boot stabilisiert und dadurch sind alle ins Wasser gefallen.
Ja, je nachdem.
Bob ist ganz kurz zum Boot hin, hat einmal festgehalten, alle haben genau das weitergemacht und währenddessen voll übers Wasser gefallen,
ja.
Weil Boot auf einmal stabil und die durch ihre eigenen Verhaltensfliehkräfte im Wasser gelandet sind.
Ja, das leitet vielleicht ein ganz gut zu einem anderen Gedanken über, von dem ich vorher kurz gesprochen habe, nämlich dieser Post ist ein bisschen bare bones.
Ja.
Aber er verrät wenig über die Hintergründe. Wir wissen wenig über die Dynamik, die zwischen Vater und Tochter außerhalb dieser Lab-Sitting-Situation war. Wir wissen nicht mal ganz genau, wieso die Sicht der Autorin vorher dazu war. Wir beobachten nur den Moment, in dem eigentlich sie ihre Perspektive auf das Lab-Sitting ändert.
Ja.
Das ist alles, was wir sehen. Und ich sagte vorher zu dir, irgendwas daran, ich finde das ein bisschen verdächtig. Irgendetwas erregt da meine Aufmerksamkeit.
Es wird so klar, wenn wir es auch mit dem Post der letzten Folge, wo der junge Mann sehr, sehr am Zweifeln war, sehr gefragt hat, ob das irgendwie er ist, sich sehr, sehr klein gemacht hat und so lauter kleine Sätze in der Art irgendwie drin waren, die fehlen hier.
Ja, genau. Und um es sehr deutlich zu sagen, und dann können wir gleich ein Stück zurückrudern, etwas an dem Subtext dieses Posts schreit Opfer und Täter.
Ja.
Ja,
Wir führen das, wir haben überlegt und neigen dazu, das darauf zurückzuführen, dass die beiden Posts aus unterschiedlichen Phasen der Verarbeitung des kaputten Normal Meter beziehungsweise das Brechen des kaputten Normal Meters sind. Nämlich der erste Post, das war jemand, der gerade erst gesagt bekommt, du bist da in missbräuchlichen Familienverhältnissen, aber holla die Waldfee. Und der zweite Post ist von jemandem, der das weiß und jetzt versucht, damit klarzukommen. Was dich natürlich erstmal in die Situation bringt, irgendwie damit umgehen zu müssen, okay, wie, ich bin ein Opfer von psychischem Missbrauch. Wie, ich wurde mein ganzes Leben misshandelt und meine gesamten Probleme stammen gar nicht daraus, dass ich einfach nur scheiße und nichts wert bin, sondern aus blöden Familienstrukturen. Mensch, das kann selbstverständlich dazu führen, dass erstmal die Personen, die einem das angetan hat oder die Personen nennen, zu absoluten Monstern erklärt werden.
Und
Ich
den
halte
Teil halte ich
es
auch für sehr verständlich.
ja, für sehr
Denn
verständlich, vielleicht auch für hilfreich, aber man muss damit ja irgendwie umgehen und man hat halt keinen funktionierenden Normal Meter.
es findet ja eine große Umbewertung großer Teile der Biografie in diesem Moment statt. Oder wenn nicht langer Zeit, so doch
Richtig.
wenigstens entscheidender Momente.
Da haben wir es wieder mit Ereignissen. Die ändern nämlich nicht nur unsere Sichtweise auf die Zukunft, sondern auch unsere Sichtweise auf die Vergangenheit.
Ja.
Und das passiert in diesem Moment ja ganz, ganz stark. Und du stehst dann da und denkst dir, ich dachte immer, meine Kindheit wäre ganz okay gewesen.
Als letzten Punkt an diesem Post wollen wir noch mal auf etwas hinweisen, was in solchen Dynamiken sich einfach schnell aufdrängt als Frage, auch weil es unserem gewöhnlichen Akteursmodell, wie wir Handlungsurheberschaft zuschreiben, für gewöhnlich, ja. Und zwar sagt sie ganz am Anfang, ihr Vater hätte sie davon überzeugt, gelogen zu haben über etwas. Und dann sind wir schnell dabei anzunehmen, er hatte die Intention und damit sind wir schnell dabei, ihm Absicht zu unterstellen. Und wenn wir in diesem Zusammenhang bei Absicht sind, sind wir sofort bei böswilliger Absicht.
Richtig. Und das ist der Moment, wo wir genau zum Gaslighting übergehen können. Wir wollen das mit unserer zweiten Geschichte sogar schon gleich tun. Wir haben uns eben Zeichen gegeben, wir können telepathisch kommunizieren. Wir sind so auf einer Ebene, solche Vibes zwischen uns, solche Vibes. Vibes ist mein neues Lieblingswort. Herr Meier hasst es.
Ja,
Ich finde es super.
ich muss einen entsprechenden Ausgleich schaffen.
Jedenfalls geht die Geschichte um unsere gemeinsame Freundin Greta. Nennen wir sie doch Greta.
Sie wird sich freuen.
Wir saßen herum mit noch einem weiteren Freund, der gerade seine Abschlussarbeit geschrieben hat und sich darüber beschwerte, dass seine Eltern seine Abschlussarbeit nicht verstanden hätten. Philosophenprobleme halt. Wir guckten ihn alle seltsam amüsiert an und meinten, ja, unsere Eltern auch nicht. Dann konnte noch einer sagen, meine haben sie noch nicht mal gelesen. Und dann kam Greta. Und Greta setzte auf das Ganze einfach noch so richtig einen drauf und erzählte, sie hätte ihre Arbeit von ihren Eltern mit korrigierten Rechtschreibfehlern zurückbekommen. Ihre Einser-Arbeit.
Wir waren alle ein bisschen sprachlos und mussten fürchterlich anfangen zu lachen, weil
Und
sie damit
zwar alle
einfach,
zusammen, auch Greta.
sie hat einfach mit diesem, sie hat es auch so staubtrocken in dem Moment gesagt, so
Also, ja,
beiläufig.
wieso, was hast du denn bei mir? War das so und so? Als sei es das
Und
Normalste der Welt.
sie.
Und es war so offensichtlich, stand ein riesiger Elefant im Raum, der einfach sagte, nee, das ist nicht normal. Fiel ihr in dem Moment auch zum ersten Mal auf.
Sie hat damit einfach dem Fass den Boden ausgeschlagen.
Richtig.
Und der Award mit der besten, meine Eltern haben dieses Problem mit meiner Abschlussarbeit für mich verursacht, ging auf
Ja.
jeden Fall an sie.
Für immer. Für immer. Ich weiß nicht, ob man das toppen kann. Es ist einfach so perfekt.
Ja.
Und wenn man jetzt sind wir beim Thema der Intentionalität und jetzt lassen wir uns das einmal durch den Kopf gehen. Das haben ihre Eltern ja nicht gemacht, um sie fertig zu machen.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Das haben ihre Eltern wirklich nett gemeint.
Also ich kenne ja auch einige Geschichten nur über ihre Eltern
Sie
und ich bin
hat
mir ziemlich
keine.
sicher, böswillig war
Nein.
nicht die Absicht.
Nein.
Unfähigkeit, mangelnde Möglichkeit zu emotionalem Ausdruck, nicht anders wissen wie, all
Ja.
diese Sachen sind alle
Ja.
möglich. sogar sehr wahrscheinlich.
Ja.
Aber Böswilligkeit gehört mit Sicherheit nicht zu den Top-Kandidaten.
Und stellen wir uns vor, sie wären böswillig. Du nanntest das in unseren Vorbereitungsgesprächen, meine ich, irgendwann mal ein Pinky and the Brain-Level von ja. Bösartigkeit, von bösen Geheimplan, der dahinter stehen
ja,
müsste. Ich meine, so eine Reaktionsweise denkt sich doch keiner auf. Oh, meine Tochter hat eine 1 in ihrer Abschlussarbeit. Ich will sie jetzt mal so richtig ficken.
Ja.
Und nehme jetzt das Ding, lese das, korrigiere jeden Rechtschreibfehler und gebe ihr das wieder. Und behaupte dann, das sei ja nur zu ihrem Besten und ich hätte es ja nur gut gemeint.
Genau, also das ist so...
Es ist so Super-Villain.
Ja, aber auf einer Comic-Figuren-Ebene. Deswegen richtig. Halt Pinky and the Brain.
Richtig.
Das, ich finde, das passte sehr gut in dem Moment. Es ist einfach also nicht Menschen, böse genug, um es ernst nehmen
Menschen
zu können.
Menschen tun echt viele und ganz, ganz furchtbare Dinge, aber sowas einfach echt... Echt nicht. Auf jeden Fall nicht in der Häufigkeit, wie irgendwie genau solche Geschichten auftauchen. Genauso wird von dem Post von letzter Woche von dem jungen Mann mit dem Zimmer und dem Haarschnitt, auch die Mutter wird keine böse Intention haben.
Ja, sie hat etwas, sie hat gewissermaßen etwas Böses getan, könnte ja, man sagen. Aber höchstwahrscheinlich hat sie nicht da gesessen und sich gedacht, oh, meinem Sohn. Dem zeige ich es jetzt mal so richtig. Dem mache ich das Leben zur Hölle.
Sie hat das getan, was ich dann gerne unter dem sehr allgemeinen Begriff des objektiven Arschlochtums fällt.
Mhm.
Weil ich seit Jahren der Meinung bin, man kann jede Handlung irgendwo subjektiv nachvollziehen und erklären und so weiter, aber dadurch sind die nicht in Ordnung.
Das verwechseln, glaube ich, sowieso sehr viele Leute. Das
verwechseln fast alle Leute. Warum? Was ist daran so schwierig, das zu unterscheiden?
Verstehen, was passiert... Und etwas gutheißen sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Wenn mir irgendwie der Alkoholiker-Typ in der Bar erzählt, nächtelang, wie sehr er seinen Sohn liebt, aber nie Zeit mit seinem Sohn verbringt und das doch alles nicht geht, weil er ja so ein armes Opfer ist, dann ist das ganz bestimmt eine Erklärung und er hat garantiert eine beschissene Kindheit gehabt, glaube ich ihm.
Mhm.
Aber das entbindet einen zum einen nicht von seiner Verantwortung.
Mhm.
Und zum anderen macht es halt das Verhalten echt nicht in Ordnung. Also das ist einfach kein guter Grund. Ich hatte eine scheiß Kindheit. Das sagen alle Leute, die irgendwie richtig Scheiße gebaut haben. Oder fast alle. Aber das ist einfach Quatsch. Es gibt sowas wie Selbstverantwortung.
Also ein...
Und wie gesagt, objektives Arschlochtum. Man kann sich, egal was für Intentionen man hatte, richtig beschissen verhalten. So wie die Mutter in unserem Post.
Ein Teil daran verstehe ich das, warum so viele Leute Verständnis mit Entschuldigung, ich sag mal, in einen Topf werfen, kräftig schütteln und es dann nicht mehr auseinanderhalten können. Mhm. Denn wenn wir verstehen, was jemanden dazu gebracht hat, etwas zu tun, dann nimmt das häufig etwas von der Schärfe unseres Urteils davon. Ja, es mildert es ein wenig ab. Und ich denke, das ist auch okay so, denn... Warum wir sie vorher so sehr verurteilen können mit aller Schärfe, ist gerade die Fremde, die da auch drinne liegt. Das Unverständnis, das Nicht-Involviert-Sein. Und wenn ich weiß, wie Sachen sich entwickelt haben, dann kann ich mir sagen, oh ja, das war auch echt irgendwie scheiße. Aber nur weil ich sage, oh ja, das war auch echt irgendwie scheiße, heißt das noch lange nicht, ja, und damit bist du von all deinen Pflichten entbunden, damit ist all dein Verhalten gut geheißen. Nein, es ist immer noch Kacke. Wir haben das Problem, dass beides gleichzeitig geht.
Richtig. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir anfangen können, über diesen Begriff des Gaslighting zu sprechen. Das ist ein Begriff, der so langsam auch im deutschsprachigen Internet auftaucht, aber im englischsprachigen schon sehr, sehr groß ist. Er steigt zusammen mit dem Begriff toxisch, im Englischen toxic, toxic relationships, toxic masculinity und so weiter, ist schon lange ein großes Ding. In Deutschland kommt das Toxische gerade und da das Toxische schon da ist, wird das Gaslighting als nächstes kommen. Das ist meine Voraussage. Und es ist ein Begriff, der eigentlich aus der Psychologie kommt und etwas einen sehr spezifischen Fall beschrieben hat. Nämlich einen Fall, wo ein Mann seine Frau absichtlich in die Irre geführt hat und wahnsinnig machen wollte. Ihr immer wieder erzählt hat, Dinge seien gar nicht so, Dinge im Haus verändert hat und so weiter, um sie tatsächlich in den Wahnsinn zu treiben. Ganz intentional. Und jetzt wird ständig im Internet von so Wenn dann diese Posts von den Opfern von missbräuchlichen Familienstrukturen kommen, sagt immer wieder jemand, he or she is gaslighting you. Und da haben wir genauso wie in dem, das steckt auch ein ganz klein bisschen in dem Original Rock the Boat Post drin.
Ja.
Der ja so geschrieben ist, als würde die Crazy Lady absichtlich, um Unruhe reinzubringen, also intentional hin und her rennen. Und sie macht das auch eigentlich nur, weil die anderen es ihr erlauben, weil sie eine diebische Freude daran hat, ganz viel Unruhe reinzubringen.
Je nachdem. Also es war in einem Teil, den wir nicht gelesen haben. Und es hängt sehr davon ab, wie wir sie verstehen, die Crazy Lady.
Ja.
Denn die Autorin schreibt an der Stelle etwas über die Frühphase der Crazy Lady, als sie noch keine Lady war, sondern vielleicht noch eine junge Dame.
Da hat sie das Boot ein bisschen angestupst und gemerkt, dass das gut funktioniert und das dann halt ausgeführt und dann mussten alle immer mehr rennen und immer mehr rennen.
Und daran,
das ist der Part, der drin
ist. Daran ist ein wahrer Kern, ja. Verhaltensweisen erlernen wir in Lebenssituationen, versuchen damit Probleme zu lösen und wenn sie funktionieren, und das kann ein sehr dysfunktionales Funktionieren sein, dann behalten wir sie bei.
Ja.
In aller Regel. Wir ändern sie nicht einfach grundlos.
Richtig.
Und in diesem Sinne, hat die Crazy Lady funktioniert. Sie kommt damit durch.
Also wahrscheinlich saß die Crazy Lady nie in ihrem Leben in einem ruhigen Boot, sondern ist auf Booten, wo andere hin und her gerannt sind, angefangen hin und her zu rennen und hat das fortgesetzt auf ihrem eigenen Boot und ist immer hin und her gerannt. Und so weiter und kommt höchstwahrscheinlich aus einer uralten Familientradition von Leuten, die auf Booten hin und her rennen und auf und abspringen. Nee, und das ist das Problem mit diesem Begriff des Gaslighting, weil er jetzt auch auf sämtliche seltsame Familienstrukturen gelegt wird. Mhm. Und es wird nicht mehr gesehen, dass das eine Konstruktion ist, in der man drinsteckt und in der aber niemand eigentlich glücklich oder freiwillig ist, sondern alle nur nicht anders können. Daraus macht man irgendwie wieder so eine Superschurkennummer.
Ja.
Durch diesen Begriff. Und das ist das höchst Gefährliche an diesem Begriff des Gaslighting, weil das einfach keine adäquate Beschreibung ist. Das ist auch wieder in dem Post, den wir am Anfang hatten, Please Say Something, wo genau das passiert, wo der Vater zum bösen Supervillain-Monster wird. Und alle anderen eigentlich nur die unschuldigen Opfer. Aber so funktioniert einfach keine Familienstruktur. Was nicht heißen soll, dass sie nicht auf einer objektiven Ebene, natürlich, mega eklig. Und da haben wir wieder das objektive Arschlochtum und es ist objektiv missbräuchlich. Und Eltern und Kinder stehen in einer Machtdifferenz und Eltern haben Verantwortung und so weiter. Aber sie sind halt keine Superschurken.
Ich möchte gerade noch einmal sagen, ich mag das Bild, das das Gaslighting erzeugt. Denn...
Deins oder meins?
Das mit der Explosion? Ich meine gerade etwas Subtileres. Eher etwas, das ja tatsächlich so eine Art Kompromiss zwischen unseren beiden ist.
Das dachte ich mir, aber ich konnte es nicht widerstehen.
Ja. Es ist so wie ein Zündeln an sozialen Beziehungen.
Ja.
Ja, so als würde jemand immer wieder das Feuerzeug dran halten, bis es explodiert oder in Flammen steht.
Ja.
Aber halt so auf diese, weißt du, so wie Katzen gegen Gläser hauen, bis sie vom Tisch fallen und dann gucken, siehst du, was ich hier mache? So diese Variante ein kleines bisschen.
Ja.
So, das ist der Teil, den ich an dem Ausdruck mag.
Ja.
Und es wundert mich irgendwie überhaupt gar nicht, dass das Internet eine gute Idee nimmt und sie einfach über alles drüber stülpt.
Es ist auch Leute, die dann ständig von Beziehungen behaupten, also... Sie sind in einem komischen Verhältnis zu jemandem und das funktioniert nicht und tut böse Dinge in ihnen und dann behaupten sie, die andere Person sei toxisch.
Ja.
Und ich habe häufig den Eindruck, nee, man führt immer noch eine Beziehung. Es ist immer noch was zwischen einem passiert. Das ist auch wieder die Deleuze-Leserin in mir oder auch die Foucault-Leserin in mir, die sowieso fast schon dasselbe sind oder mindestens viel Sex miteinander haben. Es gibt in einem Verhältnis zu jemand anderem einen ganz, ganz großen, nennen wir es, grauen Bereich. Vielleicht auf einer anderen Ebene gesagt, wenn wir beide uns unterhalten, die Sachen, die ich zu dir sage, die würde ich so zu niemand anderem sagen.
Aha.
Das heißt, wenn ich einen klugen Gedanken habe, dann weiß ich gar nicht, ist das jetzt mein Gedanke oder ist das dein Gedanke, weil er wiederum auf etwas zustande gekommen ist, was du vorher gesagt hast und so weiter. Wir haben das Phänomen ja häufig, auch wenn wir sowas wie einen Begriff zusammen so ein bisschen entwerfen oder so, Ich weiß nicht mehr, was meins und was deins ist.
Diese gemeinsame Denkarbeit, die wir über die Jahre immer wieder vollzogen.
Richtig. Und das ist auch ein Verhältnis, was wir bilden.
Mhm.
Und wenn wir uns jetzt die ganze Zeit ganz böse Dinge antun würden, oder auch nur du mir, aber ich würde ja in irgendeinem Sinne mitmachen.
Ja. Yeah.
Und deswegen bilde ich immer ein Verhältnis und nie ist nur die andere Person, in manchen Fällen vielleicht schon, aber in den meisten Fällen halt nicht. In manchen, wie gesagt, schon, aber auch da keine bösartige Intention.
Du als Deleuze-Leserin und mit diesen Ausführungen betonst das Miteinander der Interaktion.
Richtig.
Wohingegen, und jetzt ist mir auch wieder der zweite Punkt eingefallen, auf den ich noch hinaus wollte. Das Gaslighting und die Intentionalität passt zu einem anderen Trend, den wir in unseren Folgen über den Humor erwähnt haben. Nämlich diese Täter-Opfer-Trennung, die du eben auch schon kurz angesprochen hast. Und sobald wir in Täter-Opfer-Diskursen sind, sind wir in Schuld-Unschuld-Diskursen, sind die Täter absichtlich vorgegangen und sowieso böswillig. Und ja, warum, es ist ein Clear Cut. Es ist kein Miteinander mehr.
Die Leute haben anscheinend immer, ich meine, Deleuze und Foucault schreiben seit den 70ern, dass wir das nicht mehr machen. Warum hört denn keiner auf die Philosophen? So ein Mist.
Ich glaube, die einfache Antwort ist, weil sie auch sehr schlecht darin sind, sich Gehör zu verschaffen.
Weil es selbstverständlich Machtdifferenzen und Machtverhältnisse gibt. Aber die sind nie nur einseitig. Das wiederum haben wir auch schon bei Hegel, also das ist schon viel, viel älter.
Ich musste
eigentlich
eben auch an Hegel denken.
Die Dialektik von Herr und Knecht ist das dann bei Hegel.
Mhm.
Auch das, kein einseitiger Prozess, die brauchen sich gegenseitig.
Ich glaube, ich war eher bei geistigem Eigentum und Einverleibung. Also wenn ich den Text von jemandem lese und damit denke, woher weiß ich dann noch, wem was ist?
Oh ja, das in der Richtung, aber was Machtdynamiken.
Ja, angeht. Du bist bei Machtdynamiken.
Auch da Hegel. Ach ja. Super, haben wir heute nochmal Hegel beide untergebracht. Das ist herrlich. Ich glaube, wir werden aber auch schon viel zu lang. Worum es auf jeden Fall geht, ist, dass wir können es auch konstruktivistisch wenden. Alle sozialen Verhältnisse sind gegenseitige Konstruktionen. Was wiederum beim Konstruktivistischen vergessen wird, das, was ich eben noch mal erwähnt habe, sind häufig die Machtverhältnisse.
Ja.
Das wiederum hat zum einen Konsequenzen genau für Begriffe wie Gaslighting, aber auch für Überlegungen. Man kann Überlegungen über Konstruktivismus, über Wahrheitsbegriffe und all das ganze philosophische Zeug antun. Das wollen wir eigentlich die ganze Zeit schon machen. Halten uns so gut wir können davon ab. Aber in der nächsten Folge wird es dann genau darum gehen. Und danach schaffen wir es vielleicht auch endlich mal, einfach nur mal wieder eine Einzelfolge zu machen.
Ich bin gespannt, ob wir das schaffen.
Vielleicht ist uns das sogar noch dieses Jahr gegeben. Ich bin gespannt. Herr Mayer?
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.